Das mit Kandare ist einfach schwierig für manche Pferde.
Ich habe die Trense zwischen kleinem und Ringfinger und dann die Kandare zwischen Mittelfinger und Ringfinger.
Wir wissen ja, dass die Kandare, die verändert ja die ganze Druckverteilung am Kopf.
Und diese Studie hat gemessen die Kräfte unter einer Trense mit einfach gebrochenem Gebiss und einer schweren Kandare.
Also für mich ist das Wichtigste, dass wir eigentlich beide Möglichkeiten haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Zukunft, dass wir ganz viel von das Alte, so Konservative, anschauen. Das müssen wir verändern.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Erzähl mir was vom Pferd. Unser journalistischer Pferdepodcast. Wir sind wieder da und wir, das sind Jan Tönjes
Und Anja Nils. Und wir sind Journalisten, wir sind Pferdefreunde, wir kennen uns ewig. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Themen mal ein bisschen ausgiebiger zu besprechen. Und zwar jeden zweiten Mittwoch mit einer neuen Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, ganz wichtig, deswegen ganz am Anfang hier gesagt, abonniert doch bitte unseren Podcast, den gibt es auf allen gängigen Plattformen. Und wie ihr da abonniert, meistens ist es ja so eine kleine Glocke, das bekommt ihr hin. Heute mit einem ganz besonderen Thema, Trense, Kandare, die große Diskussion.
Und vielleicht sollten wir das ganz kurz mal erklären vorher. Also Trense, das kennen wahrscheinlich die meisten. So ein Trensengebiss ist ja meistens einfach oder auch doppelt gebrochen, meistens aus Metall, gibt es aber auch aus Kunststoff zum Beispiel, ist relativ dick. Besonders verbreitet und auch schon ewig ist die sogenannte Wassertrense. Aber jeder weiß inzwischen, das Spektrum ist riesengroß, also selbst von den im Dressursport zulässigen Trensengebissen. Aber die Trense, das ist in der Regel ja die Zäumung der Wahl für junge Pferde und auf jeden Fall in den unteren Dressurklassen und in den oberen, da gibt es dann die Kandare. Und auch bei der Kandare gibt es eine dünnere Variante des Trensengebisses, das ist nämlich das Unterleggebiss bei der Kandarrenzäumung.
Bisschen Theorie müssen wir einfach machen. Kandarrenzäumung eben, Kandarrengebiss, du hast gesagt, Unterlegtrense, zwei Gebisse in einem Pferdemaul. Die Kandarre, das ist ein Stangengebiss und sie hat eine Hebelwirkung durch den Oberbaum. Das ist der, der so ein bisschen Druck aufs Genick überträgt und den Unterbaum, der in Kombination mit der Kinnkette dann auch auf die Zunge einwirkt. Das Stangengebiss ist eben, weil es starr ist, als Stange ungeeignet, Stellung über die Zügelhilfe zu erarbeiten. Dafür ist die Unterlegtrense zuständig. Und sowohl das Stangengebiss als auch die Unterlegtrense gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, du hast gesagt, Anja. Außerdem können natürlich dann auch bei der Stange, bei der Kandare, die Aufzüge in der Länge variieren. Und ich hoffe, ihr wart alle besser in Physik als ich. Da habe ich einen Punkt im Abitur geschrieben. Das sei mal hier leider disclosed. Das war nicht so toll. Aber da weiß man natürlich, je länger ein Hebel, desto anders die Kraft, die von ihm ausgibt. Und dann gibt es natürlich auch noch Kandarren mit ganz kurzen Aufzügen, auch einem kurzen Unterbaum. Die werden dann gern Babykandare genannt. Das klingt so harmlos, aber da gibt es auch schon genug Leute, die sagen, na ja, durch den kürzeren Hebel unten habe ich natürlich einen viel schnelleren und unmittelbareren Zugriff. Und ob das nun wirklich so Baby und einfach und schöner und leichter ist, da kann man sich drüber streiten.
Jan, darf ich an dieser Stelle erwähnen, dass
Ja.
ich Physik-Leistungskurs hatte?
Treffer versenkt, ja, nee.
Ja, gut.
Ja, schön für dich. Also ich hatte den von Klitzing-Effekt zu erklären in der Physikklausur und das Einzige, was sie wusste, dass dieser Mensch wohl ein Deutscher des Namens nach zumindest zu schließen, ein paar Tage vorher oder ein paar Monate, Jahre, keine Ahnung, den Nobelpreis dafür bekommen hatte. Und ich
Alles
saß dann nur
gut.
so, der kriegt einen Nobelpreis und ich muss, egal.
Alles gut.
Kandare.
Ja, genau, Hebelwirkung. Also das, was du dazu erklärt hast, das war physikalisch gesehen korrekt. Vielleicht sollte man noch kurz anfügen, so einen kurzen Blick in die Geschichte. Ursprünglich war die Kandare ja sozusagen als Zwangsmittel erfunden, eben weil das so eine tolle Hebelwirkung hat, weil sie den Rittern und Kavalleristen dann eben ermöglichte, die Pferde in lebensgefährlichen Situationen auch einhändig zu kontrollieren. Also da hat das Pferd ja dann oft über Leben und Tod entschieden und da dann eben auch die Kandare.
Da habe ich einen Ausflugstipp. Und zwar im Tower of London. Da sind ja nicht nur die Kronjuwelen des britischen Königshauses ausgestellt, sondern da sind auch diese ganzen großen Könige und Herrscher auf ihren Pferden dargestellt. Da geht man so an einer ganzen Phalanx von Pferden entlang, unter anderem auch Heinrich der Achte, der ja so ein bisschen kräftiger war, der hat auch ein etwas kräftigeres Pferd. Und da hängen Kandarren drin. Also das sind Hebel, die sind gefühlt einen halben Meter lang.
Ja, man hat da so ein bisschen Sorge, ne? Also reitest du gerne mit Kandare oder bist du viel mit Kandare geritten?
Also gerne. Also ich reite nicht ungern mit Kandare. Ich finde es ein bisschen schwierig. Die Zügelführung zum Beispiel, das ist ja auch immer so eine Philosophie. Also ich habe immer den Trensenzügel ganz unterm kleinen Finger und die Kandare zwischen Ring und Mittelfinger.
Siehste, ich habe nicht. Ich habe die Trense zwischen kleinem und Ringfinger und dann die Kandare zwischen Mittelfinger und Ringfinger. Oder? Ja, ja. Genau. Mit dem Kreuz. Also.
Ich glaub, das ist sogar einfacher. Genau, dass sich das Kreuz. Ich bin viel auf Kandare geritten, als ich als Student in den USA war bei einem Schultheiß-Schüler. Und da wurde mir aber ganz klar bedeutet, so und nicht anders. Und wenn das einer sagt, der so eine Legende, wie Willi Schultheiß gelernt hat, der ja mal Bundestrainer war und ein ganz wichtiger Mensch in der deutschen Dressur, dann macht man das. Und aber ich reite auch nicht ungern mit Kandare, aber nicht sehr viel.
Gab ja auch diese 3-zu-1-Führung, habe ich mal probiert, ging gar nicht. Also jedenfalls, ich konnte es nicht.
Ja, das sieht man ja zum Beispiel bei der spanischen Hofreitschule aus Wien. Die reiten ja noch 3-1 teilweise. Die durfte ich mal moderieren in Neumünster und das ist dann schon faszinierend. Wenn das geht, wenn das Pferd so fein ist in Selbsthaltung und so weiter, dann hat das was. Aber
ja, die haben ja auch noch diese ganz besondere Form, ne? Diese S-Form, die man ja auch so im Sport nicht mehr sieht. Also hier sind ja die Kandarenbäume gerade und die haben ja diese verschnörkelten S-förmigen. Da kann man ja auch ewig rumprobieren, ne? Was man so einem Pferd, wo fühlt sich's mit am wohlsten? Metall, inzwischen ist Kunststoff zugelassen. Du hast schon gesagt, lange Bäume, kurze Anzüge, große Zungenfreiheit, kleine Zungenfreiheit.
Doppelt gebrochenes Unterlegtrense, einfache Unterlegtrense. Latex umwickelte Stange gibt es jetzt ja mittlerweile auch, darf man in Deutschland ja auch. Muss man nur aufpassen, wenn man das Latex verwendet. Das ist jetzt ja gerade bei der LPO, den neuen Ausrüstungskatalog ab 2026, dass man nicht dicker wird als die Maximaldicke des Gebisses erlaubt ist, wenn man Latex drum wickelt.
Aber auf jeden Fall, wenn man alles durchprobiert hat, womit sich so ein Pferd am wohlsten fühlt, dann ist man auch definitiv pleite, ne? Also das muss man auch mal dazu sagen.
Das günstigste ist immer noch die KinKat.
Richtig. Naja, seit einiger Zeit wird ja nun heftig diskutiert, ob man überhaupt noch eine Kandare braucht. Das würde dann auch die Preisfrage erledigen quasi. Bei uns ist es ja so geregelt, A und L mit Trense, L und M dann jeweils Trense oder Kandare, je nachdem, wie es dann ausgeschrieben ist. Und ab S dann fast immer Kandare und im Grand Prix auf jeden Fall. Aber das soll ja nicht so bleiben.
Nee, das wird viel diskutiert und der Weltreiterverband FEI, der hat reagiert und hat gesagt, dass seit dem 1. Januar 2026 in CDI 3-Sterne-Prüfungen wahlweise auf Kandare oder Trense geritten werden kann. Das heißt, in Tier 2, auch Grand Prix, kann man bis zu diesem 3-Sterne-Niveau dann wirklich sich entscheiden als Reiterin, als Reiter. Nehme ich die Trense, nehme ich die Kandare. Dann gibt es natürlich immer auch die Ausnahmen, wo man immer noch weiter auf Kandare reiten muss. Und zwar ist das für alle 4-Sterne- und 5-Sterne-Prüfungen in den U25-Prüfungen und in den Championships, wie es immer so schön heißt, also allen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele etc. pp. Du hast gesagt, Anja, in Deutschland kann man 1-Sterne-S auf Trense ausschreiben, aber 2- und 3-Sterne-S und natürlich 4- und 5-Sterne, wenn die dann, die werden nicht national ausgeschrieben, kann darauf verpflichtend als alleinige Zäumung. In Dänemark, da ist das anders und zwar schon recht lange. Da dürfen die Reiterinnen und Reiter auf nationaler Ebene jetzt schon lange wählen, nehme ich für meinen Grand Prix-Ritt bis hin zu den dänischen Meisterschaften Trense oder Kandare.
Ja, und weil wir das so interessant finden, haben wir gedacht, jetzt wollen wir uns doch mal mit Hans-Christian Mathiesen unterhalten. Warum Hans-Christian Mathiesen? Ja, der ist Däne, der lebt im Großraum Kopenhagen und er ist 5-Sterne-Richter. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften hat er gerichtet, auch die Olympischen Spiele in Tokio. Er ist Tierarzt, also den Blick hat er da auch noch drauf. Selber auch bis Grand Prix geritten, war Mitglied des Dressurkomitees in Dänemark, auch des FEI Dressage Committees. Und aktuell ist er IDOC-Präsident, also International Dressage Officials Club. Also der weiß, wovon er spricht. Der kann beurteilen, wie es in Dänemark läuft und wie es denn vielleicht auch weltweit laufen könnte.
Das Gespräch.
Erstmal hallo nach Dänemark. Zugeschaltet aus Christian Mathiesen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Dass ich hier sein kann, genau.
Und wir wollen uns über Trense versus Kandare unterhalten. Welche Erfahrung hat Hans-Christian Mathiesen in Dänemark gemacht, wo es die Wahlfreiheit im Grand Prix schon seit 10 Jahren gibt? Und welche Ideen er noch so hat, wenn es um den Dressursport geht? Nicht wundern übrigens, wir duzen uns, also ich und Hans-Christian, wir kennen uns schon lange. Und er ist jetzt zugeschaltet aus Dänemark. Erste Frage, lieber Hans-Christian, kannst du dich noch an dein erstes Mal Reiten auf Kandare erinnern? Hat man dir da reiterlich irgendwas auf den Weg mitgegeben?
Ja, also damals, als ich das erste Mal, da war ich auf an Wagenschule in Jylland, in so fast im Süden von Dänemark. Und da war es eigentlich mein Reitlehrer oder der Bereiter da, das war eigentlich, also man konnte nur mit Kandare reiten, wenn der Bereiter dazu okay gesagt hat. Also das war eigentlich seine Entscheidung, ich meine als Reiter, aber das war mein Bereiter. Er kam zu mir und hat gesagt, okay, jetzt kannst du mit Kandare anfangen. Und mein Pferd damals konnte eigentlich alles bis St. Georg, aber irgendwie war ich nicht dazu bereit, also mit Kandare zu reiten. Wenn man das oder die Situation mit heutzutage vergleicht, das glaube ich, dann ist es auch ganz viel anders. Weil, wie ich gesagt habe, damals war es nicht meine Entscheidung. Also, und ich erinnere mich noch, da wir waren alle so, hast du schon das Erlaubnis, kannst du mit Kandare reiten? Und ich war so, nein, noch nicht. Muss ich immer noch so L-Dressur reiten? Aber so war es damals.
Ja, ich kann mich da auch noch so ein bisschen dran erinnern. Das hat man sich immer gewünscht früher, Kandare reiten dürfen. Das war wie so eine Art Ritterschlag. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das geändert hat heutzutage. Ich denke da auch mehr drüber nach. Vielleicht, weil man auch im Hinterkopf hat, naja, vielleicht ist die Trense ja doch pferdefreundlicher oder eine Kandare zu nutzen ist ein Zeichen dafür, dass man es mit Trense nicht hinbekommt. Also immer mal gesagt, ja, das ist ein Kandarrenpferd. Also so nach dem Motto, den kriege ich sonst nicht durchs Genick. Ist ja eigentlich auch wirklich ein Armutszeugnis, wenn man das so sagt, ne? Hans-Christian Mathiesen, was würden Sie denn sagen, Trense oder Kandare, also in den höheren Klassen? Wir reden da nicht von der Grundausbildung.
Also für mich ist das Wichtigste, dass wir eigentlich beide Möglichkeiten haben in Dressur. Nicht nur als Dressurrichter, aber in meinem übrigen Leben, da bin ich ja Tierarzt und da habe ich ja oft Klienten und die sagen, ja, ich habe eigentlich zu Hause ein sehr talentiertes Dressurpferd, aber das mit dem Kandare, das geht nicht so richtig. Und das finde ich jetzt ein Problem, weil ich sehe auch ganz oft als Dressurrichter, dass viele Reiter, die wollen ja gerne Turniere reiten, aber das mit Kandare ist einfach schwierig für manche Pferde und für verschiedene Gründe. Und deshalb finde ich, dass für den Sport ist es wichtig, dass wir beide Möglichkeiten haben und nicht nur in Klasse M oder L oder was weiß ich, aber auch im Grand Prix. Und das haben wir ja jetzt in Dänemark seit fast 10 Jahren. Kannst du ja im Grand Prix mit Trense reiten. Und den Sport hat sich nicht so in dieser Art verändert. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir also weniger Stress und Konfliktsymptome bei den Pferden sieht. Also für andere Pferde, die sich nicht so gut mit dem Kandare geht. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste.
Was sind denn die Stress- und Konfliktsymptome, nach denen Sie gucken?
Also das kann ja eigentlich also so Kopf- und Genickposition, dass sie vielleicht so eng ist, dass sie so hin zum Senkrecht geht, offenen Maul, dass man die Zunge sehen kann, dass die so vorne so ganz unruhig ist, somit, das heißt auf Englisch auch so busy mouse, wenn die Ohren so, wenn die das Pferd so unzufrieden aussieht, wenn das Schweif so wie ein Helikopter geht, wenn der Rücken gesenkt ist, und all das ist eigentlich Stress- und Konfliktsymptom. Also so viele Studien gibt es ja auch nicht, aber so wie letztes Jahr kamen ein paar so, wir nennen das Peer-Review-Studien, und da kamen zwei Studien raus letztes Jahr. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Der Titel war ja so, das war mit Comparison of Rain Forces and Pressure. Das bei Trense und Kandare und dann Vergleich mit Druck unter Nasenriemen und das Genickstück. Und das fand ich eigentlich richtig interessant. Die Ergebnisse war vielleicht nicht so überraschend, weil das war ja eigentlich auch, wie du, Jan, am Anfang erklärt hast, also wir wissen ja, dass die Kandare, die verändert ja die ganze Druckverteilung am Kopf. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass die Technik, also vom Reiter, ist ja da sehr, sehr wichtig. Weil wenn du das mit dem Trense vergleichst, dann ist es ja ganz anders. Das war ja keine direkte Messung vom Schmerz oder Wohlbefinden oder Stress und Konflikt. Aber das war nur so die mechanische oder das veränderte mechanische Belastungsmuster von die Kandare. Trotzdem fand ich das sehr interessant.
Okay, also die Studie, die du da ansprichst, Hans-Christian, die verlinken wir für euch, Hörerinnen und Hörer, auch nochmal in den Shownotes. Comparison of Rain Forces and Pressure Beneath the Noseband and Headpiece of a Snaffle Bridle and a Double Bridle. Autor ist Russell McKinney Geyer. Und diese Studie hat gemessen, beziehungsweise die Kräfte unter einer Trense mit einfach gebrochenem Gebiss und einer schweren Kandare verglichen. Dazu wurden 11 hochklassige Dressurpferde, hochklassig also hoch ausgebildet, in zufälliger Reihenfolge mit Kandare und Trense geritten. Und es gab einmal eine Druckmatte unterhalb des Nasenriemens und eine unterhalb des Genickstücks. Und da wurde einfach nur geguckt, wie sehen die Druckkräfte aus, also wie viel Druck lastet überhaupt auf dem Bereich, und die Druckverteilung, die kann ja auch punktuell sein. Und Sensoren zwischen den Zügeln und den Gebissen haben dann auch noch die Zugkräfte. Klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber das ist halt Physik, wir hatten davon. Also je nachdem, wie stark gezogen, eingewirkt wurde, wo landete welcher Druck. Das Ergebnis, der Druck unter dem Nasenriemen, der war bei beiden Zäumungen eigentlich recht ähnlich. Die Kandare erzeugte höhere Kräfte und Druck im Genick, was auf ihr höheres Gewicht zurückzuführen ist und auch auf die Hebelwirkung. Die Zügelspannung war bei der Kandare insgesamt geringer, besonders im versammelten Trab, und das ist ja eine Gangart, in der sehr viel stattfindet in den Prüfungen. Innerhalb der Kandare wirkte weniger Kraft auf die Stange als auf die Unterlegtrense, und beide zusammen erzeugten weniger Kraft als die Trense, die Wassertrense alleine.
Ja, das ist Studie Nummer 1, und dann gibt es auch noch eine zweite. Da ging es nicht um objektives Messen, sondern um eine Videoanalyse, nämlich um ein Konfliktverhalten von 135 Pferden, die per Video eben bei Dressurturnieren gefilmt und analysiert wurden auf Trense oder Kandare. Und da wurden dann versucht, so Effekte der Zäumungsart und deren Wechselwirkungen irgendwie zu beschreiben mit weiteren Faktoren gemeinsam, also abhängig vom Leistungsniveau, der Prüfungsart und dem durchschnittlichen Kopf-Halswinkel. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, die Ergebnisse dieser Studie. Erstmal grundsätzlich, Konfliktverhalten, wenn man das so bezeichnet, ist in Dressurprüfungen sehr häufig, nämlich 100% der Pferde, 100 tatsächlich, zeigten Maulöffnen. 11,27 Mal pro Minute im Durchschnitt und 94,8% sogar als anhaltenden Zustand über 21,66% der Prüfungszeit. Also da hat wirklich einer mit der Stoppuhr gesessen, genau.
Meine Güte, ja.
Ja, wenn Schweifschlagen, ist ja auch so ein bisschen umstritten, als Konfliktverhalten gewertet wird, dann fand auch das statt, und zwar bei 87% der Pferde. Im Durchschnitt 7,2 Mal pro Minute. So, was ist jetzt das Fazit dieser Studie? Kandare versus Trense allein erklärt dieses Verhalten nicht. Das Konfliktverhalten, was da eben beschrieben wurde, hängt von einer komplexen Wechselwirkung ab, nämlich zwischen der Zäumungsart, dem angenommenen reiterlichen Können und dem Kopf-Halswinkel des Pferdes. Also das ist alles so ein bisschen schwer zu objektivieren, aber das Konfliktverhalten steigt im Regelfall bei höheren Leistungsanforderungen an. So, Hans-Christian Mathiesen, was ist von dieser Studie zu halten?
Da war es ja eigentlich so relativ deutlich, dass viele Pferde mit Kandare, also Top-Pferde, also wenn wir von so ausgebildete Pferde zeigen oder Top-Pferde, die zeigen ja auch jetzt auch messbare Unterschiede, also mit diesem Stress und Konflikt. Und wir sind ja auch viel mehr darauf fokussiert jetzt, dass was früher vielleicht okay war, das ist jetzt heutzutage nicht okay. Dass das Pferd irgendwie so stressig aussieht, also das wissen wir ja, dass das ganz viel von das kommt ja vom Ausrüsten. Das kann ja Sattel sein, aber das kann auch Kandare sein.
Aber letztlich weiß man es nicht genau, woher.
So viele Studien gibt es auch nicht. Ja, da gibt es ja auch immer Einschränkungen bei diesen Studien. Also, und wie ich gesagt habe, das war ja so eine Videoanalyse und da war ja verschiedene Reitern und das ist ja auch schwer zu vergleichen. Also da war das andere Studium damit von McKinney-Guire. Das war ja eigentlich viel besser. Da haben die ja dieselben Reitern und dieselben Pferden mit Trense und mit Kandare so vergleicht. Aber so mit Videoanalysen von Turnieren, das ist so ein bisschen schwierig.
Und wenn man dieselben Pferde mit Trense und Kandare vergleicht, was sieht man da?
Also das Wichtige ist, dass in diesem Studio war es nur so Top-Pferde, alle Dressurpferde so relativ gut Niveau. Und die Reitern waren auch alle gut. Und das Ergebnis war ja eigentlich, dass die Reitern mit Kandare, mit so feinerer Hilfen reiten konnten. Also das war eigentlich das Ergebnis von der Studio. Und wie ich gesagt habe, das wussten ja eigentlich alle. Also weil mit einem Kandar kannst du so mit feinerer Hilfen reiten. Aber das ist ja, also nicht alle Pferde, das ist ja auch Pferde, die eigentlich viele Jahre im Burg ist, die haben ja nicht alle sind so gut mit Kandare.
Das wollte ich gerade sagen.
Das Wichtige ist ja für den Sport, dass wir eigentlich beide Möglichkeiten haben.
Die Befürworter der Kandare, also sie sagen sofort, Kandare ist das feine Reiten, Trense, so ein bisschen Hausmannskost, sage ich mal.
Früher war es ja so, da haben wir ja immer so gesagt, ja, die Kandare ist ja so ein feineres Kommunikationsmittel. Aber wir wissen ja jetzt, da gibt es ja einen großen Unterschied zwischen Trense und Kandar. Also wie ich gesagt habe, mit diesen mechanischen Belastungen, das ist ja ganz unterschiedlich, also mit Trense und Kandar. Wenn du ein sehr guter Reiter bist, dann kannst du ja sehr fein mit das Pferd kommunizieren, auch mit Kandare, aber im Prinzip ja eigentlich auch mit Trense. Also das ist ja interessant, was wir immer so in den Frühjahr so gesagt haben und was wir jetzt so vom Studien weiß.
Also ich kenne tatsächlich auch genug Reiter, die sagen, oh, jetzt kommt das Turnier, ich muss jetzt zusehen, dass ich möglichst schnell mal wieder eine Kandare im Training drauf tue, weil die im Training viel lieber mit Trense reiten. Allerdings hast du auch gerade gesagt, diese Studie hat eigentlich genau das unter Beweis gestellt. Man kann feiner einwirken mit der Kandare, wie du sagst, wenn du ruhig bist. Letztendlich ist es doch die Selbsthaltung, die wir in der Dressur sehen wollen. Das ist ja der Zweck, die Versammlung, das Pferd soll, so gibt es ja irgendwie so einen Leitspruch, eigentlich mit einer Verbindung gehen, die nur das Gewicht des Zügels darstellt. Wie kriege ich als Richter diese Komponente wirklich beurteilt, wenn ich immer nur eine Note auf eine Lektion geben kann?
Ja, das ist auch manchmal schwierig, außer auch wenn du daran denkst, dass du als Richter, da gibt es ja ganz, ganz viele Momente und in so jeder Lektion gibt es ja viele Elemente, dass man alles so zusammenpacken muss und anschauen, aber so wie das jetzt ist, also jetzt gibt es ja ganz viel Fokus, Mund, Hals, Genick und auch wie du sagst, Selbsthaltung, das ist ja schwierig. Aber wir sehen ja auch jetzt Pferde, die gehen ja fast ohne Kontakt, also mit Kandare, aber fast ohne Kontakt mit den Zügeln, die hängen so ganz so ohne Kontakt und das ist ja im Prinzip auch falsch. Aber da hast du ja auch keine Selbsthaltung. Das ist ja nur so, das ist ja auch nicht richtig so.
Wird es denn in der Benotung geachtet, wenn es so ist?
Ja. Da muss man auch runtergehen mit den Noten und eins oder zwei Noten tiefer. Ja, muss man.
Wie unbedingt. Wie viel Austausch findet da statt bei den Richtern auch so nach einer Prüfung, wenn man sagt, ich sage jetzt mal, der Sieger war toll, aber hat vielleicht den Kandarenzügel wirklich immer ein bisschen durchhängen lassen, wie du gesagt hast. Wird da direkt danach diskutiert oder man will ja auch eine einheitliche, also man will nicht, dass jeder Richter dieselbe Note hat, um Gottes Willen, jeden Positionen, aber man möchte ja schon eine einheitliche Linie haben, nach dem Motto, das wollen wir sehen und das müssen wir, kann ja feines Reiten sein, wenn der Zügel durchhängt, aber das müssen wir trotzdem irgendwie mit einfließen lassen.
Ja, also im Prinzip immer, aber wir sehen auch jetzt, dass, und ich glaube eigentlich, das kommt ja auch, der ganze Sport ist ja jetzt unter ganz viel Druck und viele kritisieren uns, wir als Richter werden ja oft kritisiert. Und ich glaube jetzt mit all das Fokus und Kritik sind wir auch mehr so, oder wir fühlen uns mehr auch verantwortlich. Und das finden sie eigentlich auch gut. Und wir sehen auch, dass wir jetzt ganz viel mehr diskutieren, auch als früher. Ich glaube eigentlich, dass die Richter, die diskutieren ganz viel, weil die wollen ja auch, dass wir am Ende so ganz einig sind und wir hoffentlich sehen wir das genauso wie euch oder die Zuschauern, aber das hat sich verbessert, muss ich sagen. Das Board ist immer noch sehr konservativ und ich weiß nicht immer warum, aber alles dauert so ein bisschen länger in Dressur. Auch so Veränderungen
Wir haben in Deutschland den Begriff der Kandarrenreife. Das bezieht sich aufs Pferd, dass das so weit schon in dem Grad der Versammlung vorangeschritten ist im Rahmen der Skala der Ausbildung, dass es sich so weit selbst tragen kann, dass es eine Kandarre als Zäumung verträgt, sage ich mal. Aber das bezieht sich vor allen Dingen auch auf die junge Reiterin, den jungen Reiter. Wie kann man da, wenn man den Topsport sieht, auf die Nachwuchsreiterinnen und Reiter einwirken? Also, oder wie wichtig ist da das gute Handling der Kandarre auch schon in der Bewertung? Denn da wird ja quasi dann die Elite, die in 10 Jahren dann vielleicht bei Olympischen Spielen oder den großen Championaten, also weltweit sichtbar ist, herangeführt in den großen Sport.
Ja, also das ist unheimlich wichtig. Also das gibt es ja auch jetzt international. Seit ein paar Jahren kann man ja in die Junioren- und junge Reiterprüfung kann ja man ja mit Trense reiten. Aber ich finde, das Technische daran ist sehr, sehr wichtig. Also, dass die jungen Reiter und Reiterinnen also das Technische lernen, das finde ich sehr wichtig. Und das müssen wir auch als Richter sehr seriös beurteilen. Also, wenn das so technisch nicht gut ist und dass, wenn wir so also Stress- oder Konfliktsymptome sehen, dann müssen wir sehr hart daran gehen, finde ich. Aber das Wichtigste ist ja, dass die Reiter sich das lernen.
Und wie bewerten Sie das aus tierärztlicher Sicht, diese Frage, Trense, Kandarre?
Als Tierarzt, ja, das finde ich auch jetzt eigentlich sehr interessant, weil ich habe ja auch Klienten und die kommen zu mir und sagen, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt das Pferd hier, das geht so und so. Und ab und zu habe ich ja auch Kunden, wenn ich weiß, dass die Reitern oder Reiterinnen sehr, also technisch sehr, sehr gut und stark sind, dann diskutiere ich ja auch manchmal, okay, vielleicht reite du ihm jetzt so in einem Monat lang ab und zu mit Kandare und dann löst sich ein paar von deinen Problemen vielleicht. Aber das kann auch ganz anders sein, dass ich sage, okay, das Pferd mag die Kandare überhaupt nicht, vielleicht sollst du es lassen. Das ist ganz verschieden, also das kommt auf das Pferd an, auf die ganze Anatomie an, ja.
Genau, da wollte ich rein in die Anatomie. Ist, wenn man sich mit Pferdezüchtern, mit Pferdezüchtern nicht so sehr, aber wenn man sich mit Reitern unterhält, dann sagte man, Mensch, früher, da gab es lange Maulspalten, da gab es Mäuler, da war viel Platz drin. Jetzt haben wir Pferde, die teilweise 1,80 Meter Stockmaß haben, aber trotzdem eine ganz kleine Trense nur brauchen, weil sie so schmal sind. Die haben recht dicke Zungen. Mitunter schmale Unterkieferäste, das heißt, die ganze Maulanatomie hat sich verändert. Müsste man dann noch dünnere Kandarrengebisse zulassen für solche Pferde? Oder wäre man dann, wenn man deiner Argumentation folgt, so und so mit einer Trense einfacher bedient?
Ja, das glaube ich. Also, das glaube ich. Dann wäre eine Trense vielleicht viel besser. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und die Pferde, die haben sich ganz viel geändert. Aber jetzt gibt es ja auch, wenn du zu jeder Laden reingehst, da gibt es ja hunderte von verschiedenen Gebisse jetzt. Und früher gab es ja nur 3. Also Trenzenstange und Pelham, was weiß ich. Also, und jetzt gibt es ja hunderte von verschiedenen Gemischlagen. Ganz viel hat sich da verändert, aber ja, Züchten ist auch ein Teil von das ganze Problem, so wie ich das sehe. Ne?
Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, würden Sie ja dafür plädieren, dass es eine Wahlfreiheit gibt, ja, zwischen Trense und Kandare. Wie würde man denn dann als Richter damit umgehen? Ist dann automatisch der, der die Kandare hat, irgendwie so ein bisschen kritischer beäugt als der, der die Trense hat oder womöglich umgekehrt?
Jetzt in Dänemark haben wir das jetzt in mindestens zehn Jahren. Und das dauert mir fast so Minuten, also bevor ich das so eigentlich sehe, das geht ja im Trense oder Kandare. So für mich gibt es eigentlich nur guten Kontakt oder schlechten Kontakt. Und das kommt nicht auf die Trense oder Kandare an. Das kommt sehr viel mehr vom Reiten und so das Ganze, das Gesamtbild ist sehr viel wichtiger als die Ausrüstung.
Dann könnte man ja noch einen Schritt weiter gehen und sagen, da braucht man gar kein Gebiss, oder? Ist das jetzt ein bisschen zu weit
gedacht? Im Prinzip sollte das eigentlich möglich sein. Also, wenn du das Pferd so genauso präsentieren kannst, ja, warum nicht? Ich bin ganz offen für, aber auch im Vergleich zu vielen von meinen Kollegen, vielleicht war ein bisschen zu progressiv in dieser Art und Weise. Ja.
Und wenn man jetzt alte Zöpfe abschneidet, also bezüglich der Ausrüstung, dann würde man auch gleich, sagen wir mal, den ganzen Anforderungskatalog ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen?
Also, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Zukunft, dass wir ganz viel von das alte, so konservative, also, und das müssen wir verändern.
Beispiel?
Also zum Beispiel mit alles so Ausrüstung, Equipment, das müssen wir ändern. Nicht so, dass wir jetzt dann plötzlich erlauben, dass das Pferd anders geht oder vielleicht das jetzt auch mit den Nasenriemen, dass die nicht mehr so tight,
nicht mehr so eng zugezogen sind. Ja,
ja, genau. Da kam ja da am Anfang, das kam ja Reitern zu uns so als Richtern und haben gesagt, okay, dann müssen wir ja auch akzeptieren, dass die Pferde so ein bisschen, das nun schon ein bisschen mehr offen hat, aber da haben wir direkt Nein gesagt. Das können wir nicht, das geht nicht.
Das akzeptieren
Nein.
Sie nicht?
Nein, dann musst du zu Hause bleiben und weiter trainieren.
Das heißt, die Anforderungen an die Lektionen oder an das Gerittensein und an das Gesamtbild bleiben eigentlich nach Ihrer Wunschvorstellung so, wie sie sind, aber die Ausrüstung, da kann man wesentlich mehr machen, was man will.
Ja, im Prinzip ja. Wir müssen ja so also Regeln haben, aber da gibt es ja auch immer so die Diskussion, dass okay, wenn es jetzt zum Beispiel Olympische Spiele war, dann müssen ja alle so unter dieselben Bedingungen reiten und dazu kommt auch Aufrüstung. Aber das finde ich eigentlich nicht so wichtig, weil für mich ist das Wichtigste, dass der Reiter zu mir ins Viereck kommt und dass der Reiter oder Reiterin irgendwie so vorher entschieden hat, okay, mein Pferd präsentiert sich best, fühlt sich best mit Trense oder Kandare. Okay, und dann kann er oder sie reiten. Ich finde, das ist nicht gut, wenn unser Regeln das irgendwie so
einschränkt.
Im Prinzip falsch. Ne?
Ja, da bist du ja ein bisschen allein mit deiner Meinung, beziehungsweise du hast das ja auch schon mal in einem viel diskutierten Artikel vor ein paar Jahren so formuliert. Ja, diese Chancengleichheit, die wird immer wieder angewandt. Du sagst, der Reiter entscheidet, wie sich sein Pferd am wohlsten fühlt und er es entsprechend am besten präsentieren kann.
Ja.
Nun, du hast es schon einmal gesagt, in Dänemark, du merkst teilweise erst nach einer Minute oder später, ach Gott, der geht jetzt ja auf Trense oder der geht auf Kandare. Entscheidend ist der Kontakt, sagst du, also die Anlehnung. Aber es gibt ja viele Diskussionen über diese sogenannten Biases, also die Voreingenommenheit, die unterbewusste Voreingenommenheit im Richten ganz allgemein. Ist das ein großes Thema? Sehen deine Kolleginnen und Kollegen Richter das ähnlich locker wie du oder gibt es da vielleicht doch die Sorge zu sagen, dass jemand automatisch abgestempelt ist, weil er diese oder jene Trense oder
Kandare mitwirkt? Mit Bias, daran müssen wir ja als Richtern immer arbeiten. Also das kommt ja nicht nur auf Kandare versus Trense an. Das ist ja eigentlich im Grunde mit alles. So daran müssen wir immer arbeiten. Und viel, viel, viel hat sich jetzt geändert. FEI hat sich ja auch geändert. Jetzt kann man bis 3 Sterne CDI jetzt mit Trense im Grand Prix reiten. Und ich bin da ganz sicher, das wird sich jetzt so innerhalb der nächsten paar Jahren noch mehr ändern in dieser Richtung. Da bin ich mir ganz sicher. Und was ich eigentlich auch interessant finde, ist, dass das hat sich auch in Dänemark, trotz dass wir das jetzt 10 Jahre lang hatten, die Wahlfreiheit, dann, das Board hat sich nicht viel geändert. Also ich glaube, letztes Jahr im dänischen Meisterschaft, da war was weiß ich, 25 Equipagen dabei und von den 25 waren 2 auf Trense. Und da war überhaupt kein Unterschied. Also keiner von denen hat gewonnen. Aber eigentlich ändert sich nicht viel. Aber ich mag trotzdem, finde ich, dass die Wahlfreiheit wichtig ist. Weil ich bin mir ganz sicher, dass ein paar Pferden, die, ich werde nicht sagen, dass die darunter leiden, aber die haben es nicht immer einfach.
In dem Interview, was Sie mal gegeben haben, in dem Artikel, sind Sie ja sogar weit darüber hinausgegangen. Da haben Sie ja gesagt, auch das, was bewertet wird, ist schlicht veraltet, also hoffnungslos altmodisch, und es sei eine extrem veraltete Vorstellung davon, wie etwas auszusehen hat. Also das geht ja über die Wahlfreiheit bei der Ausrüstung weit hinaus. Ne? Sie haben sogar völlig neue Klassen gefordert und völlig neue Bewertungsrichtlinien. Was meinen Sie denn
also
damit?
Was ich meine ist, dass wir müssen auch in Zukunft, also über die Formate, die wir jetzt kennen, also die klassischen Dressur, Springen, darüber müssen wir auch nachdenken. Also weil, also ich sage ja nicht, dass Dressur wie wir es jetzt haben, sollte ja nicht so verboten sein oder nicht Teil von das ganze Show-Turnier-Programm sein. Aber wir müssen auch andere Dressur- oder Turnierformaten reindenken. Das finde ich wichtig, weil da gibt es ganz viele Pferde, die funktionieren so in unserem heutzutage Format, also funktionieren die nicht. Und ich will ja eigentlich nur mehr Sport haben oder mehr Pferde so im Sport haben. Und deshalb finde ich, dass es wichtig ist, dass wir auch verschiedene Formaten, also Turnierformaten haben.
Geben Sie doch da mal Beispiele.
Ja, das kann ja auch sein, dass es so mehr wie Showclasses sein, also wo du dein Pferd so irgendwie präsentiert. Das kann ja auch so eine Kombination sein, dass du so in einer Dressurprogramm reitet und dann nachher beigst du dein Pferd so im Viereck. Ich glaube nur, dass wir so im Sport so ein bisschen mehr offen sein. Auch für den Zukunft. Das ist, dass wir noch so mehrere Reiter und Reiterinnen so im Sport reinlassen können.
Ist die Working Equitation da vielleicht ein guter Ansatz? Also die reiten ja auf Kandare, aber die reiten einhändig und ehrlich gesagt, die reiten sehr fein, finde ich, was ich so gesehen habe.
Absolut. Das finde ich auch super interessant. Ich habe das auch angeguckt und auf Turniere angeguckt und im Prinzip ist es eigentlich interessant. Wie du sagst, die reiten ja meistens auf Kandare oder Stange. Ob das gut oder schlecht ist oder ob dir das auch ohne Skandalstange, da habe ich keine Erfahrung. Aber im Prinzip finde ich, dass wir offen sein für andere Formaten im Sport sein. Und das finde ich wichtig.
Sie haben auch mal gefordert, das Abreiten zu bewerten.
Ja. Das wissen wir ja alle. Da gibt es ja immer so auf sozialen Medien so Videos und Bilder. Und ganz viele von den Bildern, die kommen ja von Training, Sessionen oder vom Abreiteplatz. Und deshalb, wir haben jetzt heutzutage richtig gute Stewards dabei, aber nicht in Dänemark haben wir ja zum Beispiel keine so Stewards wie beim internationalen Turnier. Wir haben ja Leute da und ab und zu Richtern, aber wenn das Reiten auf dem Abreiteplatz nicht gut ist oder wenn man das ab und zu kritisieren kann, dann müssen wir das besser kontrollieren irgendwie. Und ein Form von Kontroll kann ja richten sein oder was in der Richtung.
Nun steht ja bald das große Turnier in Göteborg an und großes Traditionsturnier, erst recht für den skandinavischen Raum. Da gibt es ja seitens der Veranstalter schon länger das Angebot, für die Menschen, die nicht live vor Ort sein können, dass die eine Kamera auf den Abreiteplatz einfach installiert haben. Ja. Also man kann sich das Abreiten angucken und sieht dann auch mal eine ganze Sequenz und nicht ich sage jetzt mal, nur 10 Sekunden, die dann auf Social Media vielleicht wirklich schlimm sind und was schlimm ist, muss diskutiert werden. Da gibt es gar keine Diskussion für mich. Aber sind solche Transparenz schaffende Maßnahmen etwas, was du da auch noch mehr dir wünschtest?
Absolut, absolut. Und ich weiß, da gibt es ja auch Turnierveranstalter, die haben das schon. So was Ähnliches gibt es auch in Herning beim Hengstschau oder Hengstkörung. Und hier da Hengstkörung an in Herning. Und ich weiß, dass der FII, das gibt es auch jetzt im Programm. Wie soll ich das sagen? Also das soll eigentlich eine Möglichkeit sein. Ich finde das unheimlich wichtig. Transparenz finde ich sehr wichtig. So war es, glaube ich, auch im Crochet. Da gab es beim Abreiten in der Halle war es für Publikum kein Platz, aber da gab es so eine Livestreaming, die man folgen konnte. Und das finde ich wichtig.
Aber dann müsste man theoretisch ja noch weiter gehen. Ne? Das ist in anderen Sportarten ja auch so, dass es im Prinzip Trainingskontrollen geben kann, jederzeit und unangekündigt. Wäre eine Idee.
Genau, absolut. Ja.
Weil die Vermutung ist ja immer, das, was dann zu Hause hinter der geschlossenen Hallentür passiert, das muss auf dem Abreiteplatz ja gar nicht mehr passieren. Also das ist ja immer so ein bisschen der
Verdacht. Ja, oder alles ist gut. Ja,
oder alles ist gut, ja. Richtig. Ja. Wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei hätten bezüglich der Entwicklung der Reiterei, hauptsächlich bezogen auf Trense, Kandara oder auch überhaupt auf die Entwicklung des Sports und des internationalen Dressursports. Welche 3 Wünsche wären das?
Also die Wahlfreiheit zwischen Trense, Kandara auf alle Niveaus, auch Olympische Spiele. Und ich verspreche euch, das ganze Sport wird sich nicht verändern. Aber das wäre eins. Und dann das 2. Wunsch war auch, dass wir eigentlich nicht so konservativ, also dass wir so mehr und neue Formaten auch in unserer Turnier so auch international haben können. Also dass wir verschiedene Formaten haben können. Und das Letzte hat auch ein bisschen mit all die neuen Studien, die wir jetzt sehen. Wenn da in dieser Studie so irgendwie Evidenz gibt, dann müssen wir auch offen in Dressur oder im Sport sein. Also dann müssen wir unsere Regeln ändern. Also wenn irgendein Maulstudium kommt und das sagt, okay, hier ist jetzt Evidenz, dass mit was weiß ich, Ausrüstung oder Reiten, wenn das nicht gut für das Pferd ist, dann müssen wir das ändern. Viel schneller als heutzutage. Das dauert immer 10 Jahre, bevor wir was ändern hier. Ja.
Vielen, vielen Dank für diese sehr umfassenden Worte.
Ich hoffe, das ist okay. Also so gut ist mein Deutsch auch nicht.
Also du willst unser Dänisch nicht hören. Das ist nämlich bei Tanks und Mücke hört es dann auf, so ungefähr.
Ja, ich glaube, wir haben wirklich alles verstanden. Ganz herzlichen Dank, Hans-Christian Mathiesen, 5-Sterne-Richter, FEI-Richter aus Dänemark, von dem wir hier doch ein paar, ja, ich könnte schon sagen, revolutionäre Ideen gehört haben. Was meinst denn du dazu, Jan?
Ich finde es irre komplex, was Hans-Christian alles für Ideen hat. Und ich finde es halt auch so wichtig, dass er eben nicht nur 5-Sterne-Richter ist, der da irgendwie mit seinem Glöckchen bei C sitzt und Bing Bing macht, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber dass er eben auch Tierarzt ist. Und er hat ja auch aus seiner Praxis berichtet, hat gesagt, die Leute kommen an und sagen, hier, guck mal, jetzt habe ich ein tolles Pferd und jetzt auf Kandare, geht irgendwie nicht so richtig. Das fand ich total spannend, war allerdings ja auch ein Grund, warum wir ihn als Gesprächspartner uns ausgesucht haben.
Aber dann könnte man ja sagen, Wahlfreiheit ist eigentlich erstmal eine gute Idee, ne?
Finde ich auch und vor allen Dingen finde ich es schon mal deswegen eine gute Idee, weil das Argument, das mir ganz oft begegnet, wenn ich mit internationalen Reiterinnen, Reitern, Richtern, Trainern spreche, dass die immer sagen, wir müssen aufpassen, dass die Chancengleichheit gegeben ist. Und das fand ich ehrlich gesagt bis zu diesem Gespräch auch immer einen ganz plausiblen Gedanken, weil wenn du eine unterschiedliche Ausrüstung hast auf dem Pferd, hast du unterschiedliche Einwirkung und man kann so argumentieren, aber ich fand es sehr spannend, dass Hans-Christian ja gleich zu Anfang gesagt hat, oh Gott, wir machen das in Dänemark und wie hat er gesagt, manchmal merke ich erst nach einer Minute oder später geht der jetzt auf Trense und Kandara. Und
das kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass man das so übersieht. Also ich denke immer, man sieht den reinkommen und denkt, ah, Trense, geht wohl nicht auf Kandara oder so, ne?
Ja, aber vielleicht ist das auch so ein deutsches Denken. Ne? Du hast ja selber auch mal am Anfang gesagt, so von wegen, oh, so ein Kandarrenpferd, den kriegt man nicht durchs Genick, da muss man so. Klar, kennt man den Begriff, kennt auch die Denkweise, aber er hat ja gesagt, es geht ihm um guten Kontakt und vielleicht hätte man noch nachfragen sollen, ob es bei den ersten Prüfungen, ob er da drauf gelauert hat, kommt da jetzt einer mit Trense und Kandare rein. Aber dass sogar bei den dänischen Meisterschaften eben auch, ich glaube, er sagte, zwei Pferde auf Trense gegangen sind, fand ich wichtig und spannend. Ich bin ja nun auch seit Jahrzehnten eigentlich jedes Jahr in Balve, wo die deutschen Meisterschaften ja auch immer dann die Qualifikation, erste Qualifikation für die jeweiligen Mannschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele sind. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, wie das wäre, wenn da jetzt auf einmal einer mit einer Trense reinreiten würde. Da würde ich auch sofort sagen, ups.
Ja,
was ist denn das?
Andererseits bei den Olympischen Spielen, Vielseitigkeit, da wundert sich kein Mensch, ne?
Nö, da ist das ja zugelassen. Und da gehen die teilweise sehr gut auf Kandare, da gehen die teilweise sehr gut auf Trense, da gehen sie teilweise sehr schlecht auf Trense und teilweise sehr schlecht auf Kandare. Also Buschdressur ist ja immer etwas für die wahren Enthusiasten dieses Sports. Ich bin ein wahrer Busch-Enthusiast, aber Buschdressur, Vielseitigkeitsdressur.
Ja, aber vielleicht muss man sich einfach an den Anblick gewöhnen, ne? Also vielleicht muss man sagen, warum nicht? Also vielleicht ist denn das auch die besonders, ja, weiß ich nicht, gut ausgebildeten, feingerittenen. Das ist ja wieder die andere Seite des Vorurteils dann.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Moment. Den machen auch viele, mit denen man spricht, auf. Eigentlich das, wo wir gerade drüber sprechen, gibt es einen Malus, wie es heißt. Also kein Bonus, nichts Positives, sondern gleich von Anfang an negativ, wenn wir jetzt beides erlauben. Und dann interessant der Malus für die Kandare, weil man genau dieses Kandarren fährt, dieses der geht nicht anders durchs Genick noch im Kopf hat, was vielleicht ja wirklich mittlerweile eine deutsche Sichtweise auch so ist. Also gibt bestimmt Pferde, die man mit Kandare besser durchs Genick stellen kann. Aber
aber es gibt umgekehrt auch die, die sich wirklich dazu neigen, eng zu machen, wo es mit Trense so wirklich viel besser geht, weil sie den Kontakt suchen.
Und die ekeln sich. Ja, und dann ekeln die sich davor. Hat ja Hans Christian auch gesagt. Also das wollen wir auch nicht sehen und das müssen wir auch beurteilen. Dann sagt er gleich 1 bis 2 Noten drunter, wenn es noch so gut war, wenn die nicht reell herantreten. Das ist halt nun mal Dressur. Von hinten nach vorne über den schwingenden Rücken blüpp, und landet vorne in leichter Verbindung im Genick. Und diese Federkraft und das sich immer kürzer, weil versammelter werdende Pferd, was wir uns wünschen.
Ne? An die Hand herantreiben. Aber dann verstehe ich nicht so wirklich, er ging ja noch weiter. Ne? Er ging ja sogar so weit zu sagen, ja, warum eigentlich nicht gebisslos?
Ja, das fand ich ein bisschen hart. Also ich meine, dafür ist er auch gescholten worden. Wir haben ihn ja auch auf dieses Interview angesprochen. Das ist ein toller Artikel. Weißt du was? Den packen wir auch noch in die Shownotes.
Den packen wir in die Shownotes, genau.
Richtig. Den packen wir in die Shownotes, der ist auf Englisch, aber da hat er sich wirklich wenig Freunde gemacht. Aber er hat ja auch so nett gesagt, ja, das sei alles ein bisschen konservativ und er sei vielleicht ein bisschen progressiver als die anderen und es dauert ihm auch alles ein bisschen zu lange. Also ich muss sagen, gebisslos, da fehlt mir wirklich dieses Gefühl, das von hinten nach vorne rantreiben können und vor allen Dingen der Moment des Nachgebens. Also ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen Kopf arretieren möchte vorne, aber das Gefühl, also das landet für mich nicht im Maul, das finde ich schwierig.
Naja, das ist ja auch nicht so ganz ausgeführt worden, landet das denn auf der Nase, ne? Oder gehen wir jetzt sogar in Richtung Halsring, also wo landet das Gefühl?
Ja, das landet auf dem Nasenrücken, würde ich sagen, also wie viel.
Das hat er nicht gesagt, ne?
So ist. Nee, also, hat er nicht gesagt, hat er aber auch nicht so gefragt.
Nee, haben wir nicht so gefragt, aber er war ja ganz offen auch neuen Klassen gegenüber, so ein bisschen showartig, ne? Also das geht ja dann schon.
Ja,
die
Showclasses, da meint er, glaube ich, Showclasses sind ja in Großbritannien. Das ist ja eine richtige Kategorie für sich. Also zweiter Ausflugstipp, wieder London. Wochenende vor Weihnachten, wer sich da nicht den Nürnberger Burgpokal und den Louis-D'Or in der Frankfurter Festhalle in hübschen Lila angucken möchte. Die große London International Show ist ganz variantenreich. Und diese Showclasses, das ist so kleine Mädchen in J-Pur-Hosen mit karierten Tweed-Sakkos und diese kleinen schicken Welsh-Ponys und die werden geführt oder geritten oder so. Also vielleicht meinte er so ein bisschen dieses Show-Classes, gibt es auch in Amerika, ist in Australien zum Beispiel.
Ich war noch nicht da, aber ich möchte Shetland-Pony-Rennen sehen. Gut, an ganz anderes.
Ja, Pferd. The Shetland Grand National. Herrlich. Und das ist echt teuer, muss man sagen. Aber das lohnt sich wirklich, da mal ein Nachmittag, ist noch eine große Messe dabei und so weiter. Also es ist schon ein tolles Turnier.
Gut. Trense Kandare.
Ja.
Zurück. Mühlen mähen langsam. Ne? Die Mühlen mahlen langsam, wenn sich bei uns irgendwas ändern soll. Das hat er ja gesagt.
Ja, und es gibt natürlich auch wirklich, wirklich, wirklich viele Menschen, tolle Reiter, tolle Ausbilder, die wirklich den Untergang des Abendlandes befürchten, wenn man die Wahl frei hätte. Also einer ist zum Beispiel Reitmeister Hubertus Schmidt. der immer wieder sagt, aber guck mal, ich kann doch viel feiner einwirken und ich kann dann einmal, wenn vielleicht einer mal ein bisschen stark wird, dann kann ich einmal mit der Kandare für nicht mal eine Sekunde ihm einmal so einen Impuls geben und dann kann ich wieder weich sein und so weiter. Und wenn man Hubertus kennt aus seiner aktiven Zeit, dann ist das ja auch bei dem so. Und ich meine, wenn man Katharina Hemmer sieht mit ihrer so wunderbaren Reiterei, die im letzten Jahr ja das erste Mal in Crozet bei den Europameisterschaften im Team war mit den Noir. Und das ist ja wirklich, wirklich tolles Reiten, was Katha da macht und was
absolut.
Sie, so.
Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt denkt, eine Inge Klimke oder eine Jessica von Bredow-Werndl, würden die nicht sagen, okay, Trense, gute Idee?
Kann ich mir gut vorstellen. Also von Jessie überlege ich gerade, doch, mit der habe ich mich ja auch mal unterhalten. Und die hat auch gesagt, dass sie eigentlich die meisten Pferde überwiegend zu Hause auf Trense reitet. Und das ist ja etwas, was man generell auch hat, dass viele Reiter, habe ich ja auch im Interview gesagt, sagen, oh ja, das Turnier naht, ich muss mal wieder eine Kandare reinschnallen. Also
gut, ich habe aber auch schon die kennengelernt, die gesagt haben, die Trense, die habe ich ja seit Monaten nicht benutzt. Da gibt es auch.
Was ja auch vollkommen okay ist. Und ehrlich gesagt, wenn wir die Studien sehen, ist es ja auch das Freundlichere. Also von der Druckverteilung her.
Also eigentlich abwarten, oder?
Ja, also wir haben ja bewusst internationale Stimmen oder eine große internationale Stimme uns ausgesucht, weil wir national jetzt gerade den Stand haben, wie wir ihn haben und weil wir einfach Erfahrung haben wollten. Man muss vielleicht auch noch sagen, gibt es ja auch noch in anderen Ländern. In England gibt es das schon lange. In
Holland zum Teil auch.
In Holland gibt es das. Ich meine in Österreich auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die Dänen da irgendwie einen komischen Einzelweg nehmen. Eher die Deutschen, die da sehen. Wobei zum Beispiel finde ich es richtig, es gibt ja S-Dressur-Reiterprüfungen mittlerweile.
Die sind immer auf Kandare.
Pflichtend auf Kandare. Und das finde ich zum Beispiel auch genau richtig. Denn also ich habe mich damals so ein bisschen mokiert, habe ich gedacht, okay, Dressurreiter M meinetwegen. Aber also wenn dann einer S reitet, ob man dann noch. Aber da habe ich meine Meinung auch ein bisschen revidiert, weil ich finde das gut, wenn man jetzt wirklich ein Pferd hat, das einfach nicht irgendwie die berühmte 9 in der Trabverstärkung kriegt oder der so ein bisschen knapp ist in der Galoppade oder keine Ahnung. Aber man hat das alles richtig schön zu Hause. Man hat den locker, man hat den so im Rahmen seiner Möglichkeiten und man möchte einfach das nicht nur demonstrieren, sondern man möchte es auch attestiert bekommen haben. Habe ich das Pferd bis Klasse S, bis zur schweren Klasse gut und richtig ausgebildet? Aber dann muss, da finde ich wirklich, da kommt da sogar ein Ausrufezeichen hinter das Wort muss, da muss die Kandare dazugehören, um wirklich ganz klar zu sehen, hier wird fein, vorsichtig, richtig eingewirkt.
Ja, finde ich eine absolut gute Idee. Also ich glaube, ich wäre dafür, irgendwann eine Wahlfreiheit zu haben. Ich bin gespannt. Vielleicht kann man es ja auch mal so in so einer Art Testphase, Pilotphase machen.
Ja, tatsächlich ist das jetzt ja auch eine als Testphase dieses internationale bis 3 Sterne. Mhm. Das ist ja auch als Testphase deklariert. Man wird das dann evaluieren. Und ja.
Also und wir bleiben dran, ne? Wir beobachten das
Fall.
Und berichten wieder. Und jetzt haben wir noch was anderes für euch.
Ja, zieh dich warm an, Danja.
Ich habe auch was für dich, Jan.
Das Quiz.
Ich habe mir gedacht, erzähl mir was vom Pferd. Weißt du eigentlich, woher das kommt? Wäre eigentlich ganz hübsch, ne? Wenn wir uns mal Gedanken gemacht haben, bevor wir den Podcast so nennen. Woher kommt der Spruch eigentlich?
Wäre schön, wenn wir für diesen Podcast uns auch Gedanken gemacht hätten. Ja,
ja.
Da hast du ja schon mal einen Treffer.
Hm? Dachte ich.
Erzähl mir was vom Pferd, wo das herkommt. Oh, bitte nicht aus dem Mittelalter, das wäre blamabel, denn ich habe ja eine Arbeit über das Pferd in mittelalterlicher Literatur geschrieben an der Uni. Hast du vielleicht so ein Multiple Choice, so drei Möglichkeiten?
Ja, also Geschichte ist schon die richtige, ja, Geschichte, denk in die geschichtliche Richtung. Das ist schon gar keine so eine schlechte Idee.
Das kommt nicht von Shakespeare, ne? Richard III., mein Königreich für ein Pferd, Schlachtgetümmel.
Kommt aus dem Mythos um das trojanische Pferd, bei dem ja der Grieche Sinon den Trojanern eine falsche Geschichte auftischte, um sie zu täuschen. Also das bedeutet, dass jemand lügt, Unsinn verbreitet oder Geschichten erfindet. Da ging es ja um dieses riesige Holzpferd, um die eben dazu zu bringen, das eben als angebliches Geschenk in ihre Stadt zu holen. Und das war dann eine getarnte Lüge. Ist vielleicht kein so ein guter Titel, ne?
Und immer wichtig, wenn man intellektueller Klugschnacker sein möchte, ein lateinisches Zitat: Quid quid id est, timeo danaos sed dona fierentes, heißt es, glaube ich. Also, was auch immer sei, ich fürchte die Danaer, das waren die, die das trojanische Pferd vor Trojas Tore gestellt haben, selbst wenn sie Geschenke bringen. So.
So, jetzt hast du es aber gerettet.
Okay, aber der Punkt geht trotzdem an dich. Ich habe etwas anderes. In einer Dressurkür von Hubertus Schmidt ging es da um eine blinde Person, eine gehörlose Person oder eine dumme Person.
Ach du Schreck. Jetzt hast du mich aber erwischt. Also gehörlos wäre bei einer Kür ja blöd, ne? Da geht's ja eigentlich schon darum, dass man was hört. Hilf mir auf die Sprünge. Ich bin ja nicht gut in Musik, ne?
Ja, wir haben zusammen Radio gemacht, aber ich war da auch immer ein bisschen der Musikaffinere. Du hattest es ja mehr mit den Polizeithemen und Ähnlichen und den Verbrauchergeschichten.
Ja, ja.
Also Tipp, Hubertus Schmidt hat eine Kür vor sehr vielen Jahren mal geschrieben bekommen von Stefan Kraftschick mit Melodien ausschließlich von Herbert Grönemeyer. Und da gibt es ja das Lied von Herbert Grönemeyer: Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist.
Oh ja, natürlich, klar, ja.
Dann das doch, ist in der Galopptour.
Dann doch die gehörlose Person.
Ja, genau. Da ist auch noch der Mambo drin, ne? Ich drehe hier meine Schultern. So, also eine gehörlose Person. Gut, Punkt 1:1.
Gut, also der Punkt geht an dich. Unentschieden für diesmal, oder?
Unentschieden, genau. Und ja, das Quiz wollen wir jetzt immer spielen. Wenn ihr vielleicht eine gute Quizfrage an uns beide habt, immer her damit, können wir auch irgendwie diskutieren dann. Und wenn wir gerade dabei sind, wir wollen ja auch gute Fragen beantworten. Und zwei haben wir schon, die sind in der Mache insofern, als dass wir natürlich uns nicht für allwissend halten und selbst beantworten, was da an guten Fragen reinkommt, sondern wir bemühen uns dann, die passende Expertin, den passenden Experten zu finden.
Genau.
Trotzdem, wenn ihr eine gute Frage habt, her damit.
Und wir freuen uns natürlich auch über Themenideen, ne? Also Themenideen mal vielleicht für ein gutes Gespräch, für eine ausführliche Recherche oder für einen unserer True Cases, also eine Geschichte rund um ein ganz besonderes Pferd oder die Geschichte eines besonderen Pferdes. Da freuen wir uns über Anregungen.
Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like gönnt auf der Plattform, auf der wir uns gehört habt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Auf Insta und Facebook findet ihr uns auch. Erzähl mir was vom Pferd. Immer mit AE schreiben bitte. Auf unserer Homepage gibt es auch Infos. Erzähl mir was vom Pferd.de.
Und dann war es das für heute, ne? Dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.